und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag, zu der ich herzlich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Darunter ein neues Gesicht, nämlich Dr. Raffaela Queck, die heute hier zum ersten Mal ist als Sprecherin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Herzlich willkommen. Vielleicht mögen Sie 2, 3 Worte selbst sagen.
Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Willkommen heißen. Raffaela Queck, mein Name. Ich bin Juristin und seit September letzten Jahres in der Pressestelle bei uns im Bundeswirtschaftsministerium tätig. Ich betreue dort die Bereiche der Abteilung E und 7, das heißt Rüstung, Europa und die Mittelstandspolitik. War davor bei uns im Haus in der Abteilung 5 in der Außenwirtschaft tätig und da im Bereich der Investitionsprüfung. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und auf den Austausch mit Ihnen.
Herzlich willkommen. Dann haben wir von hier vorn heute nichts Aktives und kommen damit direkt zu Ihren Fragen. Und Herr Haug beginnt.
Genau, eine Frage an Herrn Büchner. Sie haben ja am Freitag schon gesagt, den Anlass für die Kanzlerreise nach Paris am Mittwoch, 62. Jahrestag Élysée-Vertrag und so weiter. Können Sie es heute noch mal ein bisschen konkretisieren? Spielt es mit Blick auch auf Donald Trump und den Inauguration eine Rolle, dass man sich da mit Frankreich noch mal genauer abstimmen möchte, auch was jetzt möglicherweise heute oder morgen über den Tag da an möglichen Vorstößen aus den USA kommt? Also spielt diese Abstimmung mit Blick auf Trump und die USA eine Rolle?
Ja, wie Sie wissen, trifft sich ja der Bundeskanzler sehr regelmäßig mit dem französischen Staatspräsidenten und immer wenn die beiden sich sehen, ist auch sozusagen die ganze Palette der Themen, die wir bilateral haben, die wir im europäischen Rahmen haben, aber auch mit unseren sonstigen Partnern eine Rolle. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Thema ist, über das die beiden auch reden werden. Aber es, wie immer, kann ich jetzt nicht vorhersehen, was genau die beiden untereinander besprechen werden. Es gibt da jetzt keine festgelegte Agenda. Und der Besuch ist ja auch schon lange geplant, weil der Jahrestag des Élysée-Vertrags ist ja auch, wie Sie zu Recht sagen, schon der 62. Also ist jetzt kein besonderes Treffen, das extra aus irgendwelchem Grund sozusagen einberufen wurde.
Dann die Kollegin auf dieser Seite.
Dazu Rosanna Boyes für ANSA, italienische Presseagentur. Heute ist Giorgia Meloni in Washington für diese große Trump-Fest und sie fühlt sich als Brückenbauerin, aber auch in Europa, auch in der Europäischen Volkspartei. Ist so die Interpretation von dieser Rolle, von Italien und besonders von dieser Premierin, die gute Beziehungen hat mit Trump und mit Elon Musk auch. Also wie sieht die Bundesregierung diese Rolle von Frau Meloni? Ist etwas, das gut sein könnte für Europa? Oder im Gegenteil, ist es kontrovers? Eine Einschätzung bitte. Danke.
Ich möchte das hier gar nicht weiter einordnen. Also generell, was die Teilnahme von Frau Meloni an der Inauguration, die Sie angesprochen haben, angeht, das möchte ich nicht kommentieren. Und grundsätzlich gilt, dass wir mit Italien wie mit allen anderen europäischen Partnern ein gutes und vertrauensvolles Arbeitsverhältnis pflegen und das auch gut weiterentwickeln möchten.
Das war jetzt nicht die Frage. Die Frage war in Bezug von USA, also in dieser schwierigen Lage mit dieser schwierigen Präsident mit Elon Musk, der so sehr kritisiert hat, die deutsche Politiker, und ob Italien eine konstruktive Rolle spielen könnte oder nicht.
Wie gesagt, zu dieser Situation, zu dem Besuch von Frau Meloni jetzt bei der Inauguration äußere ich mich nicht.
Herr Rinke.
Herr Büchner, ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Bundeskanzler sich denn die Einschätzung des deutschen Botschafters in Washington über die kommende Amtszeit von Herrn Trump und die lauernden Gefahren zu eigen macht.
Das würde ja jetzt, eine Antwort darauf würde sozusagen voraussetzen, dass ich hier rede über interne regierungsinterne Dokumente. Das tue ich nicht und deshalb kann ich mich auch nicht zu Einschätzungen äußern.
Gehen wir weg von dem Dokument. Ist der Bundeskanzler besorgt, dass die beiden Warnungen, dass sich eine Oligarchie in den USA entwickeln könnte, dass Herr Biden damit recht hat?
Der Bundeskanzler hat sich ja sozusagen jetzt zum Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident geäußert in der Rheinischen Post. Ich glaube, Sie kennen seine Äußerungen wahrscheinlich auch. Die Bundesregierung will mit der neuen US-Regierung eng zusammenarbeiten. Die USA bleiben unser wichtigster außereuropäischer Partner und Verbündeter. Das hat sich in der Vergangenheit bewährt, eng mit den USA zusammenzuarbeiten. Der Bundeskanzler hat ja auch gesagt, das haben Sie wahrscheinlich auch gelesen, dass wir gut vorbereitet sind, dass die Berater sich schon getroffen haben, dass es zwei gute und freundliche Telefongespräche schon gab mit Herrn Trump. Und das ist die Position, mit der wir jetzt sozusagen in diese zweite Amtszeit von Herrn Trump gehen.
Frau Gerhäuser, das war auch dazu richtig.
Genau, ich würde aber, glaube ich, meine Frage gern an Herrn Fischer, der noch als Frau Deschauer inseriert ist, stellen. Ja. Und zwar würde ich gern grundsätzlich nur verstehen wollen, was auch immer daraus jetzt folgt aus diesem Dokument. Wer bekommt das denn eigentlich normalerweise? Also geht das zum Beispiel dann auch an Landesregierung oder an Fraktionsvorsitzende oder an Mitglieder des Ausschusses des Bundestags, einfach um den Kreis der möglichen Adressaten besser einschätzen zu können?
Ja, vielleicht vorweg, es handelt sich ja um ein angebliches Dokument, das VSNFD eingestuft ist, und VSNFD, die Definition davon ist, Kenntnisnahme durch Unbefugte kann für unsere Interessen nachteilig sein, und genau das haben wir ja durch diese Durchstecherei gesehen. Sagen der Verteilerkreis, sozusagen, wir äußern uns ja nicht zu dem Dokument, aber ich habe Berichterstattung gesehen, in dem vom Auswärtigen Amt, von mehreren Bundesministerien und auch dem Kanzleramt die Rede war, und ich glaube nicht, dass das falsch gewesen ist.
Nachfrage?
Ja, ich entnehme jetzt, dass Sie die, wie Sie sagen, Durchstecherei nicht gutieren. Schließen Sie sich trotzdem der Meinung an, dass das die deutsch-amerikanischen Beziehungen nicht beeinflussen wird, die neu aufzubauenden?
Naja, wir haben ja ein Interesse als Deutsche und als Europäer eng mit der neuen amerikanischen Administration zusammenzuarbeiten. Die USA sind der engste Partner Deutschlands außerhalb der Europäischen Union. Und ich glaube, es gibt bei allen Unterschieden eine Reihe von gerade auch außenpolitischen Themen, wo wir ja auch gut zusammenarbeiten können. Schauen wir uns doch jetzt die Entwicklungen im Nahen Osten an, wo es jetzt gerade eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand gegeben hat, der gestern in Kraft getreten ist, wo die ersten drei Geiseln gestern freigelassen worden sind. Das war ja das Ergebnis sozusagen internationalen Bemühens. Das war das Ergebnis der alten Biden-Administration, aber auch der neuen Trump-Administration. Und ich glaube sozusagen, unser Interesse an einer Stabilisierung und einem Frieden im Nahen Osten teilen wir mit der neuen Administration. Das gilt natürlich auch mit Blick auf das gemeinsame Interesse zusammen mit den Ukrainerinnen und Ukrainern für einen gerechten Frieden zu werben und dann auch dazu zu kommen. Und ich meine, ist doch klar, es ist weder im Interesse der Trump-Administration noch der Ukrainerinnen und Ukrainer noch Deutschlands, dass bei so einem Friedensschluss die Welt und vor allen Dingen Ukraine von Putin über den Tisch gezogen wird. Und das gilt auch für ganz viele andere Konflikte auf der Welt. Denken Sie an Taiwan und die Straße von Taiwan, durch die sozusagen die Hälfte des globalen Warenverkehrs fließt und wo fast 70% aller Halbleiter hergestellt werden. Also insofern verbindet uns doch ein großes gemeinsames außenpolitisches Interesse, und das gilt auch für die Sicherheitspolitik, wo wir dafür werben, dass die Verteidigungsausgaben auskömmlich sind und dauerhaft über dem Niveau von 2% sind, und das spielt jetzt auch in der innenpolitischen Debatte hier eine große Rolle, wie viel wir sozusagen zukünftig für Verteidigung ausgeben. Insofern, glaube ich, gibt es da Interessen, die wir teilen und an die wir anknüpfen werden. Und Zu dem Bericht hat, oder zu dem vermeintlichen Bericht hat die Außenministerin sich ja gestern geäußert. Und ich meine, viele von Ihnen wird das, was da drin gestanden hat, ja auch nicht sonderlich überrascht haben. Viele von Ihnen oder Ihre Korrespondentinnen und Korrespondenten in den USA werden ja Ähnliches berichtet haben.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Jessen.
Herr Fischer, jetzt hat die Außenministerin gestern Abend nicht als Verschlusssache, sondern öffentlich gesagt, sei ja geradezu die Aufgabe des deutschen Botschafters in den USA, darauf hinzuweisen, worauf Deutschland sich einzustellen habe. Das kann man doch gar nicht anders bewerten als eine Bestätigung, dass der reportierte Inhalt im Kern richtig wiedergegeben wurde. Denn wenn das nicht stimmen würde, danke, dass Sie nicken, wenn das nicht stimmen würde, würde der Schaden ja noch größer sein, wenn man das undementiert ließe. Also nach aller Logik hat Frau Baerbock bestätigt, dass das, was von Herrn Michaelis unterzeichnet in dem Bericht steht, tatsächlich so in dem Bericht steht. Richtig?
Ja, also es ist in der Tat zentral, dass unsere Botschafterinnen und Botschafter ohne Schere im Kopf über die Entwicklung in ihrem Land berichten. Wir kriegen täglich Dutzende solcher Berichte aus unseren Botschaften in der Welt. Die fließen dann in die Entscheidungsfindung ein und sind sozusagen Teil oder werden sind ein Element, das dann in die letztlich Abstimmung der deutschen Außenpolitik einfließt.
Nachfrage, freut sich die Außenministerin, wenn sie denn dann noch im Amt sein sollte, auf einen Antrittsbesuch ihres dann neu gewählten US-amerikanischen Präsidenten und oder wünscht sich die Bundesregierung, dass US-Präsident Trump möglichst bald zu einem Besuch nach Deutschland kommt?
Ich glaube, die Frage kann ich generell beantworten. Wir freuen uns immer über Antrittsbesuche von wichtigen Partnern bei uns.
Herr Rinke.
Schließt direkt an, Herr Fischer. Der japanische Außenminister nimmt heute an der Amtseinführung teil und hat als Begründung angegeben, dass das für ihn die Chance sei, mit dem künftigen amerikanischen Außenminister gleich zu sprechen und sich abzustimmen. Deswegen die Frage, plant die Außenministerin selbst eine zeitnahe Reise nach Washington?
Wir werden sicher in nächster Zeit Kontakt mit dem neuen amerikanischen Counterpart der Ministerin aufnehmen. Aber Sie wissen, dass wir uns zu Reiseplänen erst dann äußern, wenn sie tatsächlich
vorstehen. Sie müssen es nicht ganz konkret machen, aber es, ich kann ja sagen, es ist ein Ziel, dass sie tatsächlich ihren neuen Kollegen in Washington dann auch sehr schnell trifft.
Ich glaube, wir werden zunächst mal auf andere Art und Weise Kontakt aufnehmen.
Okay. Darf ich trotzdem noch eine Nachfrage stellen? Nachdem das jetzt rausgekommen ist, dieser Bericht, ist Herr Michaelis eigentlich noch der richtige deutsche Botschafter? Oder ist es so, dass möglicherweise die Zusammenarbeit der Trump-Administration mit diesem Botschafter jetzt schwieriger wird? Wie schätzen Sie das ein?
Ich kann nur sagen, auch die Trump-Administration weiß ja, was ihre eigenen Botschaften berichten. Und ich glaube, auch auf amerikanischer Seite ist man daran gewöhnt, offen zu berichten. Insofern, glaube ich, wird es schon professionell eingeordnet werden können. Und im Übrigen ist Andreas Michaelis natürlich ein sehr erfahrener Botschafter. Und nochmal, es ist der Job, die Aufgabe von Botschafterinnen und Botschaftern, über Tendenzen, über Entwicklungen in ihren Ländern zu berichten. Und diese werden dann, habe ich ja ausgeführt, ein Element der Entscheidungsfindung. Aber wenn wir jetzt aus Sorge vor Durchstechereien vertraulicher Dinge sozusagen aufhören zu berichten, dann verlieren wir als Bundesregierung, dann verlieren wir als Auswärtiges Amt auch unsere Augen und Ohren in der Welt. Und das kann hier niemand wollen. Und ich meine, Demokratien, wie wir das sind, leben halt davon, dass ohne Schere im Kopf gedacht und analysiert wird. Das gilt für unsere Auslandsvertretungen weltweit. Und meine, sie legen ihr Ohr aufs Gleis bei sich in ihren Gastländern und berichten dann darüber. Ob wir das dann eins zu eins teilen oder nicht. Aber wichtig ist ja, dass Sie berichten und uns Ihre Einschätzung von vor Ort mitteilen.
Herr Delfs?
Eine Frage an Herrn Büchner. Der Unionskanzlerkandidat hat am Wochenende ja versucht, der ganzen Sache eher so einen optimistischen Spin zu geben und gesagt, der Trump sei eigentlich ein sehr berechenbarer Politiker und würde ja, weil er genau immer das machen würde, was er erst sagen würde und umgekehrt. Ist das denn eine Sichtweise, die sich mit dem des Kanzlers deckt? Also Herr Merz hat unter anderem ja auch gesagt, dass es im Grunde genommen eine willkommene Chance für Europa sei, bestimmte Reformprozesse noch schneller anzugehen, als man vielleicht ursprünglich beabsichtigt hatte. Also ist das eine Sichtweise, die sich mit der des Bundeskanzlers deckt?
Also der Bundeskanzler hat ja seine Sichtweise, wie ich gerade schon gesagt habe, dargestellt in einem Interview. Und das möchte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiter ausfüllen und interpretieren. Wie gesagt, es gab einen guten und freundlichen Kontakt bereits zweimal in Telefongesprächen. Die USA ist, das hat Herr Fischer ja auch gerade nochmal betont und ich auch schon, unser wichtigster außereuropäischer Verbündeter. Der Bundeskanzler hat ja auch nochmal betont, dass wir nie vergessen werden, wie wichtig die USA waren beim Entstehen der Demokratie in Westdeutschland. Man könnte ja noch ergänzen, in vielen anderen Zusammenhängen auch immer wieder ein wichtiger Partner, unter anderem auch bei dem Entstehen eines vereinten Deutschlands etc. Insofern haben wir eine große gemeinsame Geschichte, auf die wir aufbauen können, und es gibt jetzt keinen Grund davon auszugehen, dass sich das nicht weiter gut fortsetzen lässt.
Nachfrage. Bemüht sich der Bundeskanzler denn jetzt noch um eine Reise nach Washington vor dem Wahltermin?
Das habe ich auch schon, glaube ich, mehrfach hier beantwortet, dass wir darüber nicht spekulieren, sondern die Termine dann immer erst ankündigen, wenn es soweit ist.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann machen wir bei Frau... Doch, Herr Haug, dazu noch mal. Dann machen wir erstmal bei Frau Hasenkamp weiter mit einem neuen Thema.
Erstmal ein Thema Gesundheit. Es gab heute Morgen einen Bericht, dass es auf Fraktionsebene Verständigung gab zum Thema Wegfall, Honorardeckel, Hausärzte. Herr Gülde, können Sie mal sagen, wie der Minister darauf reagiert und was das für Patienten bedeuten würde?
Ja, wie Sie wissen, hat ja der Minister mehrfach betont, dass bis zum Ende der Legislaturperiode dafür gesorgt werden soll, dass vorliegende Gesetzentwürfe Mehrheiten im Deutschen Bundestag finden sollen. Gerade die Entbudgetierung der Hausärzte, die Einführung von Jahrespauschalen sind ihm ja besonders wichtig. Und um insgesamt den Hausarztberuf wieder attraktiver zu machen, das hat er angekündigt. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich mich natürlich jetzt zu internen Abstimmungen innerhalb des Bundestages nicht äußern kann.
Das heißt, Sie gehen noch nicht sicher davon aus, dass es jetzt auch klappt?
Wie gesagt, die Abstimmungen dazu laufen ja wohl im Bundestag, aber Einzelheiten dazu kann ich Ihnen leider nicht nennen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist Herr Haug wieder an der Reihe mit einem neuen Thema.
Genau, eine Frage ans BMVG. Herr Pistorius reist ja diese Woche nach Litauen. Können Sie uns mal den Stand geben, wie es bei der Litauen-Brigade aussieht? Also wie sieht es aus mit dem Aufstellungsstab? Ist er komplett mit dem Appell, den man dann quasi offiziell machen wollte? Wie sieht's aus mit dem Plan, dass man 500 Soldatinnen und Soldaten bis Ende des Jahres in Litauen haben will? Ist man da im Zeitplan? Und die andere Frage ist, es müssen ja auch noch rechtliche Dinge geklärt werden, Artikelgesetz und zum Weiteren die Ratifizierung dieses Stationierungsabkommens von Regierungsseite. Wird das innerhalb oder bis zur Bundestagswahl alles über die Bühne gehen?
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Haug. Die Aufstellung der Brigade Litauen ist von unserer Seite absolut im Zeitplan und innerhalb der Planungen. Wir haben aktuell rund 150 Soldatinnen und Soldaten der Brigade in Litauen im Rahmen des Aufstellungsstabes. Dort werden also jetzt zusammen mit den Litauern ganz eng koordiniert die weiteren Voraussetzungen geschaffen, dass dann die weiteren Teile aufgenommen werden können. Der Aufstellungsappell ist weiterhin grob für den Sommer, also Mitte des Jahres 2025 geplant, und dann soll ab diesem Jahr auch schon ab 2025 schrittweise die Verlegung der ersten größeren Truppenteile erfolgen. Und das sind dann Kräfte der Stabsunterstützungskompanie und alle Kräfte, die also so ein bisschen das den Rahmen bilden sollen für die Aufnahme der Kampftruppe, die dann etwas später erfolgt. Deswegen sind die Planungen unsererseits im normalen Fluss. Der Minister wird sich auch in Litauen davon dann überzeugen, wird die Gespräche dazu führen, die politischen Gespräche, und wird sich dann vor Ort auch dann mit Mitgliedern des Aufstellungsstabes der Brigade treffen. Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen: Es waren für die Brigade im Grunde zwei wesentliche Gesetzesvorhaben noch geplant. Das eine war die Ratifizierung oder das Gesetz zur Umsetzung des Stationierungsabkommens. Das wird in dieser Legislatur bis zu den vorgezogenen Bundestagswahlen nicht mehr durchgehen, also wird nicht mehr endverhandelt werden können. Das Artikelgesetz ist allerdings, hat die wesentlichen Schritte schon genommen, und wir gehen davon aus, dass Ende Januar hier die nächste Lesung und damit auch die abschließende Lesung erfolgen kann. Das Gesetz, nochmal zur Erinnerung, ist ja wesentlich und ganz wichtig, um die wichtigen Rahmenbedingungen für die Soldatinnen und Soldaten zu schaffen, dass diese dann dort auch die bestmöglichen Rahmenbedingungen vorfinden können.
Zusatz, Sie haben jetzt gesagt, das Ratifizierungsabkommen wird nicht mehr verabschiedet werden. Hat das dann praktische Folgen? Also wir haben danach Koalitionsverhandlungen, bis wir eine neue Regierung haben und so weiter, das wird sich irgendwie ziehen, aber hat das Auswirkungen darauf, dass man die 500 Soldatinnen und Soldaten entsenden kann? Also wird sich das verzögern?
Nein, wir gehen nicht von Verzögerung aus. Der parlamentarische Prozess wurde hier im Grunde zurückgestellt zum Nutzen für andere Vorhaben. Sie wissen, dass wir zum Beispiel Artikelgesetz zum Beispiel als sehr wichtiges Vorhaben noch durchbringen möchten. Und da sind nun mal die Beratungstermine begrenzt. Das ist einfach so. Wir sehen hier keine Voraussetzungen. Und alle Rahmenbedingungen sind soweit geschaffen, dass dann durch eine neue Regierung das schnellstmöglich aufgenommen werden kann und umgesetzt werden kann, schnellstmöglich. Also direkte Auswirkungen sehen wir nicht.
Dazu sehe ich keine weitere. Doch, Herr Rinke.
Herr Müller, wenn wir bei dem Thema sind, eine kurze Nachfrage nochmal zur Rekrutierung. Das war ja auch immer Thema gewesen. Können Sie uns da den Stand bitte nochmal sagen, weil es ja immer Zweifel gab, ob Sie wirklich genug Soldaten und Soldatinnen finden, die dann bereit sind, mit ihren Familien auch nach Litauen zu gehen?
Die Deckung der Personalbedarf erfolgt ja schrittweise. Sie können sich ja vorstellen, dass wir jetzt für 27, 28, 29 noch nicht in dieser Detailplanung sind, wie jetzt zum Beispiel 25, 26. Diese schrittweise Planung verläuft im Plan, und dahergehend haben wir aktuell auch keine Anzeichen, dass dieser Personalbedarf in diesem schrittweisen Vorgehen nicht zu decken sei. Also läuft im Plan.
Und noch eine Nachfrage. Die Außenministerin hat gestern Abend gesagt, in der Debatte um mögliche Friedenstruppen in der Ukraine, dass wenn es denn mal irgendwie dazu kommen würde, dass man dann die Brigade in Litauen auch in die Überlegungen mit einzieht. Ist das eigentlich auch die Überzeugung, die es bei Ihnen gibt?
Sie wissen, ich spekuliere äußerst ungern. Der Minister hat sich dazu zu dem Thema Bodentruppen in der Ukraine am 18.12. sehr ausgiebig im Interview geäußert. Das ist unser Stand. Und weitere Spekulationen auch zu Truppenteilen, konkreten Truppenteilen, möchte ich hier nicht eingehen.
Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen. Aber Herr Haug, Sie hatten, glaube ich, noch ein Thema, was Verteidigung betrifft.
Genau, noch ein Verteidigungsthema. Es gab die Meldung, dass, ich meine, es wären 4,6 Milliarden Euro im vergangenen Jahr nicht abgerufen worden sind. Und zwar ist das zum Teil aufgeschlüsselt in, also es war, glaube ich, eine Anfrage, beim Kauf von Munition oder Fahrzeugen und auch bei der Instandhaltung wurde teilweise Geld nicht abgerufen. Insgesamt 4,6 Milliarden. Und da mit einhergehend die Frage auf der anderen Seite, also erstens mal, warum wurde dieses Geld nicht verausgabt? Also was war das Problem, was dahinter steckt? Und der andere Punkt ist, wir reden auf der anderen Seite über eine Aufstockung der Ukraine-Hilfe. Und da wird aber Geld nicht ausgegeben. Also der Kanzler geht dann hin und sagt, man dürfe auch nicht an Renten sparen. Und insofern ist nicht so ganz schlüssig, warum man dieses Geld beispielsweise nicht umwidmen könnte, um dann die Ukraine-Hilfe aufzustocken.
Ja, nochmal danke für die Frage. Ich beginne mal mit dem ersten Punkt, Gründe und vielleicht zum Gesamtrahmen. Sie wissen, dass wir dieses Jahr verteidigungsrelevante Ausgabenrunde im Grunde von rund 90,6 Milliarden Euro geplant hatten. Das betrifft nicht nur den Haushalt des Geschäftsbereichs, sondern darüber hinaus andere Einzelpläne der anderen Ressorts, unter anderem auch Ukraine-Hilfe. Und aus diesen 90,6 Milliarden, die über die NATO berechnet dann 2,1% BIP wären, haben wir 2024 eine Verdopplung der rüstungsinvestiven Anteile gegenüber 2022 erreicht. Also 20,7 Milliarden für Rüstungsinvestitionen ausgegeben, während wir 2022 10,8 Milliarden hatten. Das zeugt also davon, wie wichtig uns dieses Thema auch ist. Wir haben 97 große 25 Millionen Euro Vorlagen, also Großprojekte durchs Parlament gebracht, ungefähr Volumen 58 Milliarden Euro. Wohl wissen, dass das natürlich nicht das Verausgabungen sind, muss man ja mal trennen, weil das auch Anteile sind, die über die nächsten Jahre abfließen werden. Richtig ist, dass wir aus den Ausgaben Einzelplan 14, unser Einzelplan und Sondervermögen, Minderausgaben haben. Das ist richtig. Die aktuell kursierenden Zahlen sind nicht zutreffend, weil das vorläufige Zahlen waren. Ich kann Ihnen aber gerne einige Zahlen mitgeben. Und zwar müssen wir zwei Bereiche betrachten, Sondervermögen und Einzelplan 14. Aus dem Sondervermögen waren 19,8 Milliarden Euro Mittelabfluss geplant. Hier wurden 17,2 Milliarden Euro verausgabt. Die Minderausgaben, die nicht abgeflossen sind, bleiben im Sondervermögen erhalten und stehen also für dieses Jahr und für die Folgejahre für die Deckung von Fähigkeiten und Ausstattung für die Bundeswehr zur Verfügung, also auch für die NATO. Wo waren die Gründe? Die Gründe waren beim Sondervermögen größtenteils industrieseitige Verzögerungen. Sie wissen, gemäß Bundeshaushaltsordnung kann Geld erst abfließen, wenn klare Gegenleistungen erfolgen, also Mittel auf dem, also Ausrüstung auf dem Hof steht, Projektmeilensteine erreicht sind, Projektverläufe erreicht sind. Das ist in diesem Fall nicht passiert, aber auch komplexe Vertragsverhandlungen, die sich einfach verzögert haben, waren hier Gründe. Das ist der Bereich Sondervermögen. Der Bereich Einzelplan 14, hier waren 51,9 Milliarden veranschlagt und wir haben ca. 50,2 Milliarden Euro sind abgeflossen. Warum sind diese nicht abgeflossen? Wir hatten Minderausgaben in den Bereichen Personal, Einsätze und auch ganz klein bisschen auch im Bereich Beschaffungen, weil ja der Großteil über Sondervermögen lief, aber größtenteils Betriebsausgaben. Also geplante Mittel, für die Vorsorge geschaffen wurde, zum Beispiel im Bereich Heizungskosten, Bewirtschaftung von Liegenschaften, Betriebsstoffe. Für diese Ausgaben muss man zu Beginn eines Jahres Vorsorge schaffen. Da muss Inflation mit einberechnet werden, Marktpreise. Und wenn sich das verändert und am Gunsten verändert, fließen diese Mittel nicht ab. Das ist hier erfolgt. Im Grunde ist das erfreulich, positiv. Spricht im Grunde für wirtschaftliches Handeln, spricht für unsere Vorsorge. Aber aufgrund dieser Marktentwicklung sind diese Mittel eben nicht abgeflossen. 100 Millionen Euro sind beim Personal nicht abgeflossen, weil ein Gesetzesvorhaben für eine Anpassung der Besoldung nicht umgesetzt werden konnte. Wichtig noch, alle haushaltsreifen Finanzbedarfe des Geschäftsbereichs konnten kassenwirksam realisiert werden. Das ist im Grunde auch hier der Kernsatz. Was ich am Anfang gesagt habe, die rüstungsinvestiven Ausgaben haben einen neuen Hochstillstand erreicht. Zur Ukraine-Hilfe. Sie wissen, wir hatten im Oktober ein Paket von 1,4 Milliarden noch geschnürt. Das war mit Blick auf den schwierigen ukrainischen Winter gedacht. Hier kamen 400 Millionen Euro schon aus dem Einzelplan 14, größtenteils aus dem Punkt Betriebsausgaben. Also wo immer es möglich war, noch zeitgerecht Mittel umzumünzen, ich will es mal so einfach ausdrücken, haben wir das getan. Sie brauchen aber immer auch den klaren Blick darauf, dass diese Mittel auch noch 2024 kassenwirksam abfließen können. Wenn am Ende des Jahres eben aus den großen Töpfen Bewirtschaftung, Betriebsmittel und so weiter Geld über ist, hatten wir nicht mehr auch den Spielraum, noch kassenwirksame Ausbuchungen für diese Mittel schaffen zu können. Aber wo immer es möglich war, wie zum Beispiel das 1,4 Milliarden Paket, wo ein Teil davon möglich war, konnten wir diese Umbuchung übernehmen. Zum Sondervermögen ist noch ein Sonderfall. Diese Mittel sind Sondervermögen gebunden. Das ist für Rüstungsinvestitionen. Da können wir nicht einfach das verschieben in den Kapiteln.
Zusatz, das heißt, diese 1,7 Milliarden im Einzelplan 14, also die Differenz zwischen den 51,9 und den 50,2, könnte man jetzt nicht hernehmen, um die damit beispielsweise diese 3 Milliarden, die für die Ukraine noch gefordert werden, aufzufüllen?
Das ist Haushalt 24. Nein, nach meiner Kenntnis nicht.
Frau Hasenkamp?
Auch nochmal zu den 3 Milliarden und wo die herkommen sollen. Und tut mir leid, wenn die Frage vielleicht schon mal hier in den letzten Tagen oder so erörtert wurde. Es war ja ausdrücklich, als die Zahlen für den Haushalt 25 vorgelegt wurden, davon die Rede, dass man da die Hilfen für die Ukraine ein bisschen geringer ansetzen könne, die militärischen Hilfen, weil man ja jetzt künftig auf die eingefrorenen russischen Vermögen zugreifen kann. Wo ist dieser Komplex in der Debatte geblieben? Vielleicht, weiß nicht, Herr Büchner, Herr Müller, Herr Fischer. Also die Frage, ob man nicht auf die Zinsen der eingefrorenen russischen Vermögen zurückgreifen kann.
Daran hat sich erstmal nichts geändert. Das ist so. Und da ist ja auch schon von der EU die erste Tranche auf den Weg gebracht worden, wenn ich das richtig erinnere. Ich lasse die Zahl weg, sonst sage ich vielleicht etwas nicht ganz Präzises. Aber darüber hinaus hat der Bundeskanzler ja deutlich gemacht, dass er eine weitere Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Aggression für sehr wichtig hält und hat deshalb vorgeschlagen, der Ukraine zusätzlich zu den bereits im Etatentwurf 2025 eingeplanten 4 Milliarden Euro weitere 3 Milliarden an Militärhilfe zur Verfügung zu stellen. Aus Sicht des Bundeskanzlers ist dafür wegen der insgesamt angesparten Haushaltslage ein weiterer Kredit notwendig und der kann nur durch den sogenannten Überschreitungsbeschluss möglich gemacht werden. So die Sicht des Bundeskanzlers auf dieses Thema.
Ich glaube, die Außenministerin hat ja gestern Abend auch nochmal ihre Haltung sehr klar deutlich gemacht. Und ich glaube, wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die Ukraine an allen Fronten derzeit heftig unter Druck steht, dass Putin das Land mit Luftangriff auf Luftangriff überzieht, dass die Luftverteidigung nicht ausreicht, dass Putin einen brutalen Kältekrieg gegen das Land führt und wir in dieser Lage dafür sorgen müssen, dass die Unterstützung der Ukraine mit überlebenswichtigen Bedarfen gesichert bleibt. Und vor diesem Hintergrund stimmen wir und auch zusammen auch mit dem BMVG natürlich unsere Bedarfe laufend ab und stimmen die auch mit den Partnern und mit der Ukraine ab. Und klar ist auch, und darauf hat die Ministerin ja gestern auch hingewiesen, wir haben immer eine Lösung gefunden und setzen uns angesichts der massiven russischen Angriffe darauf ein, dass wir uns als Bundesregierung auf einen Weg einigen, wie wir die Ukraine weiter unterstützen können.
Nachfrage?
Aber nochmal, wenn das Problem ist, wo kriegt man die 3 Milliarden her? Herr Büchner, Sie haben jetzt nochmal von Krediten gesprochen. Wieso wird da nicht stärker dieser neue Topf quasi?
Das ist doch gar kein Widerspruch. Der wird genutzt und trotzdem ist es so, wie Herr Fischer gerade gesagt hat, dass der Bedarf der Ukraine und die Bedrohungslage, in der sich die Ukraine befindet, so groß ist, dass die Bundesregierung nach Wegen sucht und bereit ist, eine weitere Unterstützung zu organisieren.
Vielleicht noch ein Element. Wir sind ja gerade in der vorläufigen Haushaltsführung. Das heißt, dass wir gerade weniger Mittel als in unserem Haushalt verausgaben können als normalerweise. Insofern entsteht da durchaus auch ein kleines Luftpolster.
Herr Rinke.
Ja, erstmal würde ich ganz gerne bei Herrn Müller nochmal an dem vorherigen Thema, den 4,6 Milliarden oder wenn ich jetzt richtig rechne, 4,3 Milliarden anknüpfen. Vielleicht können Sie bitte nochmal sagen, kommen Sie auch auf 4,3 Milliarden, habe ich da richtig gerechnet? Und zweitens, was heißt das für die NATO-Quote? Sie haben gesagt, wenn es voll verausgabt würde, 2,1%. Sie haben sicher auch ausgerechnet, ob wir die 2%, mit denen die Bundesregierung ja auch sich gelobt hatte, ob wir die dann überhaupt erreichen, wenn diese Mittel nicht verausgabt werden.
Also Ihre grobe Rechnung von 4,3 ist richtig. Ich habe ja gesagt, 2,6 aus dem Bereich Sondervermögen und rund 1,7 aus dem Bereich Einzelplan. Im Detail sind es in meiner Rechnung 4,36. Das ist so das, was ich hier stehen habe. Zur NATO-Quote. Die NATO-Quote berechnen wir ja nicht selbst, sondern wie Sie wissen, wie ich am Anfang dargestellt habe, sind die verteidigungsrelevanten Ausgaben sowohl unser Einzelplan 14, Sondervermögen und darüber hinaus noch weitere Einzelpläne der verschiedenen Ressorts. Diese Detailinformationen liegen auch noch gar nicht vor in Gänze von den anderen Ressorts. Wenn wir diese haben, wird dann die finale Festlegung der NATO-Quote Mitte, Ende Februar erfolgen.
Aber dann frage ich mal anders. Droht, dass wir unter die 2% rutschen?
Das kann ich nicht spekulieren. Die NATO hat diese Berechnung, noch ein Hinweis. Die NATO benutzt auch einen spezielleren Algorithmus. Sie rechnet auf 2015 zurück. Da gibt es Inflationsbereinigung, Dollarkursumrechnung. Also es ist nicht so einfach, diese Quote jetzt über den Daumen zu berechnen. Wir brauchen den Haushaltsabschluss. Wir brauchen die ganzen Daten der anderen Ressorts, um die verteidigungsrelevanten Ausgaben zusammenzufügen und damit über die NATO die finale Berechnung der NATO-Quote erfolgen.
Weitere Fragen zu Herr Rinke nochmal?
Ja, jetzt nochmal zu den 3 Milliarden für die Ukraine. Da hätte ich ganz gerne gewusst, weil Herr Merz das am Wochenende gesagt hat, bestätigen Herr Fischer und Herr Müller, dass Frau Baerbock und Herr Pistorius Herrn Merz angerufen haben, um über die 3 Milliarden zu sprechen?
Zuerst will ich.
Für beide.
Ich kann beginnen. Also es gab im November gab es ein Telefongespräch. Das kann ich bestätigen. Hier ging es aber im Schwerpunkt um die 25 Millionen Euro Vorlagen. Sie wissen ja, dass wir das im Dezember fraktionsübergreifend ein Großpaket noch mit 38 Vorlagen durch das Parlament gebracht haben. Das war Schwerpunkt dieses Gespräches. Am Rande dieses Gespräches ging es auch um ein weiteres Paket für die Ukraine und mögliche Finanzierung.
Und Sie können sich vorstellen, dass auch die Außenministerin mit dem Oppositionsführer im Austausch steht zu den verschiedensten Themen, aber natürlich gehört auch die Ukraine dazu.
Darf ich nochmal nachfragen? Nachfrage an Herrn Müller, weil die in der ersten Berichterstattung ja sowohl Frau Baerbock als auch Herr Pistorius genannt wurden, die diese Finanzierung möchten mit also einem einfachen Beschluss des Haushaltsausschusses. Ist das die Position, die Herr Pistorius vertritt?
Der Bundesminister hat sich bei diversen Treffen die letzten Tage persönlich geäußert und darauf habe ich hinzuweisen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Also vielleicht habe ich dann die ein oder andere übersehen, aber mir ist ehrlich gesagt nicht klar, welche Position Herr Pistorius hat. Teilt er jetzt die Einschätzung des Kanzlers, dass man dafür einen Überschreitensbeschluss braucht oder reicht ein einfacher Beschluss im Haushaltsausschuss?
Also ich werde keinen neuen O-Töne schaffen. Der Minister hat sich im Heute-Journal in den Tagesthemen letzte Woche bei diversen Auslandsterminen und ich glaube, Freitag, als er in der Werft war, in TKMS, soweit ich weiß, hat er sich auch nochmal zu diversen Themen geäußert. Und das haben wir immer versendet. Darauf weise ich bitte hin.
Dazu nochmal, Herr Rinke.
Ja, und jetzt eine Frage an Herrn Büchner. Ich hätte nochmal ganz klar gewusst, ist der Kanzler bereit, weil der Haushaltsausschuss ja bald zusammentritt, genau eine solche Vorlage in den Haushaltsausschuss einzubringen oder wird das nicht geschehen?
Ich glaube, ich habe das hier am Freitag auch schon dargestellt, mache das gern nochmal. Also der Bundeskanzler.
Also ich kenne die Argumentation mit dem Überschreitungsbeschluss. Ja. Ich will einfach nur wissen, wird es eine Vorlage der Bundesregierung geben oder nicht?
Wenn es darauf eine Einigung gibt, dass man das so machen will, dann wird eine entsprechende Vorlage sicher auch vorbereitet. Aber das setzt ja voraus, dass man sich einig ist, diesen Weg zu gehen.
Und das ist nicht der Fall.
Ja, ich kenne bisher keine irgendwie öffentlich bekannte Einigung dazu.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, aber Frau Hasenkamp, Sie hatten noch ein weiteres Thema, richtig? Dann sind Sie an der Reihe.
Ich wollte mal nachfragen, vor einer Woche haben sich ja die Ostseeanrainer getroffen, da ging es um die bessere Überwachung der Ostsee. Dort hieß es, hat der Kanzler auch gesagt, Deutschland sei bereit, sich da zu beteiligen, das könne aber noch nicht spezifiziert werden. Können Sie dazu vielleicht jetzt mehr sagen, was Deutschland eventuell beitragen kann oder wie überhaupt die Abstimmungen jetzt laufen, wie der Zeitplan aussieht?
Ja, nach dem Treffen letzte Woche hat ja sowohl die NATO auf verschiedensten Ebenen, ich habe es gesehen vom strategischen Kommando, aber auch drunter vom Joint Force Command Brunsum, verschiedene Pressemitteilungen rausgegeben. Generalsekretär Rutte hat sich bewusst, ich sag mal, unscharf gehalten. Und das ist auch genau das Ziel der NATO, so habe ich es verstanden, dass wir eben nicht sagen, wir haben zu dem Tag, zu der Uhrzeit 10 Schiffe und 2 Seefernaufklärer draußen. Bundesminister Pistorius hat sich schon dazu geäußert gehabt und ich kann nur unterstreichen, wir haben Fähigkeiten angeboten, die vor allen Dingen im Bereich luftgestützt und seegestützt sind, aber auch im Bereich Cyberinformationsraum. Also da geht es zum Beispiel um satellitengestützte Aufklärung. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, das ist ein Pool, den die NATO nutzt, den die NATO jetzt zur Verfügung hat. Und je nach Lage, also je nachdem, wer wann diese Gebiete passiert, kann die NATO sagen, hier möchten wir genaueren Blick drauf werfen, wir nehmen das und das Asset und fahren hier eine Überwachung. Diese Fähigkeiten, die wir angeboten haben, werden gemeinsam mit den Partnern dazu beitragen, also zwei Punkte. Das eine ist Aufklärung, Lagebild verdichten und das zweite ist Abschreckung, also zeigen, die NATO ist da und zwar jederzeit, wenn Bedarf ist. Und dieses Lagebild werden wir auch nicht nur ressortübergreifend, sondern auch zwischen den Ländern und NATO mit den Ländern, mit den Anrainerstaaten teilen, weil wir wissen ja, dass größte Teile, wenn es um Küstengewässer geht und Wirtschaftszonen, dann im Bereich der inneren Sicherheit liegen. Und da ist ein gemeinsames Lagebild natürlich absolut wichtig. Genau, und unsere Anteile werden, genau wie die Anteile der anderen NATO-Staaten vom Commanders Task Force Baltic koordiniert. Das ist ja der deutsche Stab, der in Rostock sitzt, Dolmafor, der in der Aufgabe CTF Baltic diese Koordinierungsrolle wahrnimmt. Das ist also noch ein zweiter deutscher Beitrag, den wir dort einbringen können. Und das ist der aktuelle Sachstand. Über Details reden wir bewusst nicht, weil wir auch bewusst andere Akteure, die vielleicht dort was vorhaben, im Reich der hybriden Bedrohung im Unklaren lassen wollen.
Also könnte es sein, dass schon jetzt gerade sich zum Beispiel ein deutsches Schiff daran beteiligt?
Das kann durchaus sein, das kann ich aber nicht bestätigen. Ich habe auch die Informationen bekommen, dass es nicht nur um Schiffe geht, es geht ja auch zum Beispiel um Seefernaufklärer. Da werden wir diese Woche vielleicht auch Flüge sehen, an Tagen, die ich nicht bestätigen kann. Aber das sind Fähigkeiten, die wir einbringen, ganz genau. Und ja, das sind so die Punkte, die ich zu dem Themenfeld mitteilen kann.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann ist Herr Jessen dran mit einem neuen Thema.
Ja, ich glaube, das wird Thema Gaza-Nahost. Ich adressiere es mal an Herrn Fischer. Die erste Frage ist, nach dem erfolgreichen Inkrafttreten des Waffenstillstands hieß es, das sei eigentlich in der Substanz ein Abkommen, das vor einem Jahr schon so möglich gewesen wäre. Aber es habe eben an der Weigerung der Netanjahu-Regierung gelegen, dass dieses eine weitere Jahr Kriegsverlauf und Zerstörung gekommen sind. Teilt die Bundesregierung diese Einschätzung?
Ich würde mir diese Einschätzung nicht zu eigen machen. Was sicher richtig ist, ist, dass der Plan in großen Teilen auf internationalen Vorarbeiten beruht, an denen wir uns auch beteiligt haben, die dann letztlich in dem sogenannten Biden-Plan ausbuchstabiert worden sind und es seitdem intensive Verhandlungen gegeben hat. Und in diesen Verhandlungen mussten sozusagen vermittelt durch die durch Katar, die USA und Ägypten, denen wir sozusagen herzlich für ihren intensiven Einsatz danken, der letztlich zu dem Abkommen geführt hat, dafür gesorgt werden, dass beide Seiten dem zustimmen konnten. Und schlussendlich haben jetzt beide Seiten zugestimmt. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine Nachricht, die Hoffnung macht. Und wir haben ja gesehen, dass seit gestern die Waffen in Gaza schweigen und die ersten drei Geiseln auch freigelassen worden sind. Und deshalb gilt jetzt unser gesamter Einsatz in die Richtung, dass wir dazu beitragen, diesen Waffenstillstand zu stabilisieren, dass wir dazu beitragen, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt und auch, dass wir dazu beitragen können, dass weitere Geiseln freikommen.
Nachfrage. Seit gestern sind auch neue Bilder aus Gaza verfügbar. Sie zeigen ein Ausmaß der Zerstörung, was bei vielen Menschen und Beobachtern eher den Eindruck eines Ground Zero oder einer Komplettzerstörung der deutschen Industriezentren zum Ende des Zweiten Weltkriegs abbildet. Wie sieht es aus mit Deutschlands oder der europäischen Rolle in einem möglichen oder nötigen Wiederaufbau? Wer ist dafür verantwortlich? Die Struktur in Gaza, die Baustruktur ist zu 70% zerstört. Die Weltbank, glaube ich, hat alleine für die ersten 4 Monate des Krieges Schäden in Höhe von fast 20 Milliarden Euro errechnet. Wer ist verantwortlich für die Organisation und Finanzierung eines Wiederaufbaus, damit Palästinenser tatsächlich dann dort wieder leben können?
Gestatten Sie mir zunächst den Hinweis, dass wir als Bundesregierung ja der größte humanitäre Geber für die die notleidende Bevölkerung in Gaza sind und wir mit unserem Engagement dazu beigetragen haben, dass wenigstens überhaupt noch humanitäre Hilfe nach Gaza kommt und die Menschen das Wenige, was sie haben, durch wenigstens etwas humanitäre Hilfe aufgestockt bekommen. Es ist gut, dass jetzt mehr humanitäre Hilfe nach Gaza kommen kann. Die Zahlen über Unterernährung sind dramatisch. Gleichzeitig ist es so, dass die Frage, die Sie angesprochen haben, des Wiederaufbaus eine Frage für die dritte Phase des Friedensplans ist. Wir haben dort ja sozusagen auch in den letzten Monaten intensiv dran gearbeitet. Frage der Governance in Gaza. Wer sozusagen kann es verwalten? Wie kann man an einem Wiederaufbau arbeiten? Die Bundesaußenministerin hat ja letztes Jahr auf der Bundessicherheitskonferenz die 5+5 Gespräche ins Leben gerufen, also wo 5 westliche Staaten und 5 arabische Staaten genau über die Fragen nachdenken und daran arbeiten, wie der Tag danach, also der Tag nach dem Ende des Krieges gestaltet werden kann. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, ist jetzt die Priorität darauf, diesen Waffenstillstand zu stabilisieren und gut in die zweite Phase zu kommen und auf der Grundlage dann die Gespräche über die zukünftigen Verwaltungsstrukturen in Gaza, wo sicher die palästinensische Autonomiebehörde eine wichtige Rolle spielen muss, zu führen und auch über die Fragen des Wiederaufbaus.
Weiter. Eine noch, Herr Jessen.
Weil Sie eben die Rolle der Palästinenserbehörde ansprechen. Sie sagen, sie werde eine Rolle spielen müssen. Die israelische Regierung, Herr Netanyahu, schließt das kategorisch aus. Wie kann dann, ja, jetzt zucken Sie mit den Schultern, aber wie soll, Sie haben gesagt, beim Waffenstillstand das Büro auf langen Vorarbeiten, das gilt doch jetzt für die weiteren Phasen aus. Wie sehen die Vorarbeiten aus, die eine funktionsfähige palästinensische Verwaltung in Gaza ermöglichen?
Ja, wie gesagt, wir sind dazu mit unseren Partnern in intensiven Gesprächen und Sie können sich vorstellen, dass wir da verschiedene Elemente eingebracht haben. Die Partner haben auch andere Elemente eingebracht. Und ich meine, da geht es natürlich immer darum, wie kann die öffentliche Ordnung gewährleistet werden? Wie kann die Basisinfrastruktur gewährleistet werden? Wie kann der Wiederaufbau gewährleistet werden? Wie kann die Verwaltungsstruktur gewährleistet werden? Das sind alles Themen, die jetzt weiterhin diskutiert werden müssen mit Israel. Zusammen mit den Palästinenserinnen und Palästinensern, wo es ja, wie Sie wissen, auch unterschiedliche Sichten auf das Thema gibt und natürlich auch international. Von daher kann ich Ihnen da jetzt noch keine sofortige Antwort geben, aber ich kann Ihnen sagen, die Vorarbeiten haben stattgefunden und es gibt sozusagen Elemente, von denen wir glauben, dass wir sie zum Einsatz bringen können. Und Sie haben ja zum Beispiel gesehen, es ist ein kleines Element, aber ein wichtiges Element ist ja, dass wir auch darüber geredet haben, welche Rolle EUBAM spielen kann am Grenzübergang Rafah, der wieder eröffnet wird. Und auch das ist ja zum Beispiel jetzt Teil des Phasenplans. Also insofern, glaube ich, sieht man zum Beispiel daran, dass diese Elemente auch in die Verhandlungslösung einfließen.
Bevor Herr Rinke mit einem neuen Thema dran ist, hat Herr Büchner noch mal eine Ergänzung zum Thema 2%-Ziel.
Ja, ich wollte nur, dass da kein falscher Eindruck im Raum zurückbleibt. Ist natürlich richtig, was Herr Müller gerade gesagt hat. Die Zahlen sind in der Prüfung, aber Deutschland erreicht das 2%-Ziel. Der Kanzler hat sich dazu immer wieder klar geäußert. Zuletzt hat er gesagt, ich garantiere, dass wir weiterhin 2% unserer Wirtschaftsleistung ausgeben werden für Verteidigung. Das ist eine ganz klare Aussage zu dem Thema.
Herr Rinke.
Darf ich da auch eine Nachfrage stellen? Also so ganz verstehe ich es jetzt nicht. Also wie garantiert er das, wenn die Zahlen jetzt noch gar nicht ausgerechnet wurden? Also gibt es einen Nachschlag, damit wir die 2% erreichen, falls die Minderausgaben jetzt nicht reichen würden?
Es wird am Ende so sein.
Mhm. Gut. Und die eigentliche Frage, neues Thema, der griechische Ministerpräsident hat, ist auch noch Thema Verteidigung wieder, einen mindestens 100 Milliarden schweren Verteidigungsfonds auf europäischer Ebene vorgeschlagen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung dieses Ansinnen teilt.
Es ist ja ein neuer Vorschlag. Ich kenne dazu noch keine in irgendeiner Form abgestimmte Haltung der Bundesregierung.
Herr Fischer, Müller?
Das wird sicherlich Teil der Gespräche über den zukünftigen mehrjährigen Finanzrahmen sein, in dem es ja sicherlich auch um die Frage der Sicherheit für Europa, die Zusammenarbeit der Verteidigungsindustrie geht. Und ich glaube, in diesem Rahmen werden ja verschiedene Modelle erörtert. Und der Beitrag des griechischen Ministerpräsidenten ist sozusagen ein Element, das in die Erörterung mit einfließen wird.
Und ein Element, was Sie nicht von vornherein ausschließen würden?
Ich glaube, es ist klar, dass wir als Deutschland, aber auch als Europa sicherheitspolitisch auf eigenen Beinen stehen müssen und dass wir derzeit in einer Lage sind, in der wir das vielleicht noch nicht in allen Bereichen erreichen können. Das heißt, wir werden als Bundesregierung Geld in die Hand nehmen. Und es ist ja auch ein Anliegen der Europäischen Union. Die neue Kommission hat ja jetzt zum Beispiel auch erstmals einen für Rüstung zuständigen Kommissar geschaffen, dass das europäisch koordiniert verläuft. Ich meine, denken Sie alleine an die verschiedenen Waffensysteme, die in Europa im Einsatz sind. Wenn man da stärker zu einer Harmonisierung kommen könnte und die Europäische Union dazu beitrüge, könnten sozusagen zum einen mehr Waffen angeschafft werden, um unseren Frieden zu schützen und unsere Sicherheit zu verteidigen. Und gleichzeitig wäre die Interoperabilität viel höher. Und natürlich hat die Europäische Union in diesem Bereich eine Rolle. Wie sie dann ausbuchstabiert wird, werden wir sehen. Und es wird sicher aber ein wichtiger Teil der Gespräche über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen sein.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis: Es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Dann sehe ich für heute keine weiteren Fragen. Doch, Herr Rinke, noch mal ein neues Thema. Bitte.
Eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Anderes Thema. Es geht um das Thema Uniper. Es gibt Berichte, dass der tschechische Milliardär Kretinsky jetzt nach Uniper greifen könnte. Und ich hätte ganz gerne gewusst, was die Haltung des Wirtschaftsministeriums ist. Gibt es da Vorbehalte oder würden Sie das begrüßen?
Uniper liegt in der Zuständigkeit des BMF, deswegen würde ich da an die Kollegin verweisen.
Genau. An den Spekulationen beteiligen wir uns wie üblich nicht. Das dürfte ich schon allein aus kapitalmarktrechtlichen Gründen nicht. Das heißt, die Stellungnahme vom September 24 gilt weiterhin.
Dann hat die Kollegin dort noch mal eine neue Frage. Neues Thema?
Ja, eine Frage für den Innenministerium über eine Nachricht, die gerade kommt, und zwar: Sieben Antifaschisten haben sich in verschiedenen Orten in Deutschland freiwillig an der Polizei geliefert. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie in Budapest diese Angriffe gegen Faschisten gemacht haben. Und jetzt die Rechtsanwälte fordern von der deutschen Behörde, dass die jungen Antifaschisten nicht an Ungarn ausgeliefert werden. Ob Sie darüber einen Kommentar, eine Reaktion haben können. Das ist für uns in Italien in Verbindung mit der Fall von Salis. Also das ist diese, ja, danke.
Also ich kenne diese Meldung noch nicht. Insofern kann ich sie auch fürs BMI hier nicht kommentieren. Wenn es da lokale Maßnahmen der Polizei gibt, dann müssten Sie sich an die jeweiligen Polizeien vor Ort oder die Staatsanwaltschaften wenden und etwaige Fragen einer möglichen Überstellung nach Italien oder in andere Länder wären dann auch Sache der Justiz und keine Sache, die wir von hier aus bewerten.
Und vom Justizministerium gibt es etwas
zu sagen? Da kann ich nichts ergänzen.
Dann sehe ich tatsächlich für heute keine weiteren Fragen mehr. Danke fürs Kommen und sage Tschüss.